Ja, wir kommen langsam zum Ende der Geschichte Jakobs und wir schlagen heute das Kapitel 48 auf. Das heißt, wir werden noch ein paar Verse aus Kapitel 47 wiederholen, aber dann sind wir hauptsächlich im Kapitel 48, 1. Mose, Kapitel 48. Die Verse, die ich dazu lesen möchte, sind aus Kapitel 47 ab Vers 28. 47 ab Vers 28. Und Jakob lebte noch 17 Jahre im Land Ägypten, und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. Als nun die Zeit kam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue. Begrabe mich doch ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach: Ich will es machen, wie du gesagt hast. Er versprach, so schwöre mir. Da schwor er ihm, und Israel betete an am Kopfende seines Bettes. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde dem Josef gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm seine zwei Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett. Und Jakob sprach zu Josef: Gott der Allmächtige erschien mir im Land Luz, im Land Kanaan, und segnete mich. Und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einer Menge von Völkern machen, und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben. So sollen nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören, wie Ruben und Simeon. Die Kinder aber, die du nach ihnen zeugst, sollen dir angehören und sollen in ihrem Erbteil nach dem Namen ihrer Brüder genannt werden. Und als ich aus Paddan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan, auf dem Weg, als wir nur ein Stück Weges von Ephrata entfernt waren, und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Als aber Israel die Söhne Josefs sah, fragte er: Wer sind diese? Josef antwortete: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier geschenkt hat. Er sprach: Bringe sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Denn Israels Augen waren vom Alter kurzsichtig geworden, als er nicht mehr gut sehen konnte. Als er sie nun zu ihm brachte, küsste und umarmte er sie. Und Israel sprach zu Josef: Dass ich dein Angesicht noch sehen darf, darum hätte ich nicht zu bitten gewagt. Und nun siehe, hat mich Gott sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien und warf sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Danach nahm Josef sie beide, Ephraim in seine Rechte, zur Linken Israels, und Manasse in seine Linke, zur Rechten Israels, und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war, seine Linke aber auf Manasses Haupt, indem er so seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin bis zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben, und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Darum ergriff er die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden. Dabei sprach Josef zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk werden und auch er soll groß sein, aber doch soll sein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. So segnete er sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte er Ephraim den Manasse voran. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurechtbringen, zurückbringen in das Land eurer Väter. Und ich schenke dir einen Bergrücken, den du vor deinen Brüdern voraus haben sollst. Ich habe ihn den Amoritern mit meinem Schwert und meinem Bogen aus der Hand genommen. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Lieber Vater, wir können unser Herz nicht in die rechte Verfassung bringen, wenn wir vor deinem Wort stehen. Wir bitten dich, dass du es tust durch deinen Heiligen Geist. Viel weniger noch können wir dir die rechte Antwort geben auf dein Wort. Wir bitten dich, hilf uns und belehre uns. Gib uns ein einsichtiges Herz. Bringe unser Herz in Übereinstimmung mit deinem Wort. Bring unser Leben in Übereinstimmung mit deinem Wort. Lehre uns, was dieses Wort mit uns heute zu tun hat. Gib uns den Glauben, der sich auf dein Wort gründet. Wir danken dir, dass du geredet hast. Wir bitten dich, rede heute, indem du es uns nahe bringst und es mit Freude erfüllst über dein Wort und uns dadurch die Ausrichtung gibst, die wir in unserer Zeit brauchen. Sieh deinen Sohn an, den du dich bohrt hast. Segne uns um seines Namens willen. Hab Dank, dass er für uns betet. Amen. Meistens hat man diese Kapitel, die jetzt noch kommen, so als Anhang der Geschichte Josefs im Kopf. Man weiß die Geschichte, die dramatischen Ereignisse und hier bei diesem Kapitel und beim nächsten, das sind so Kapitel, wo man denkt, na gut, was ist da denn schon Besonderes passiert? Nun, das hat etwas zu tun, dass wir nicht so vertraut sind mit der Adoption, das heißt mit der Annahme an Kindesstatt. Und dass wir leider oft die Gesetzmäßigkeiten, die da herrschten, nicht kennen oder zu wenig kennen. Gleichzeitig schauen wir oft einfach nur auf eine Geschichte im Alltag und machen uns wenig die Mühe, darüber nachzudenken, welche Gesetzmäßigkeiten bei uns herrschen würden oder wie wir denken würden, hätten wir damals gelebt als Menschen. Und das ist etwas sehr Entscheidendes, auch um Dinge zu verstehen, denn wir alle sind nun mal Menschen und Menschen haben immer gleich funktioniert. Sie lebten immer in der gleichen gefallenen Welt, einer sündigen Welt, in einer Welt der Auflehnung gegen Gott, also in einer Gesellschaft der Auflehnung gegen Gott. Natürlich manchmal mehr, manchmal weniger. Aber die Menschen waren immer mit den gleichen Trieben, mit den gleichen Neigungen in dieser Welt. Denn das hat die Sünde mit sich gebracht. Da sind wir durch die Abstammung von Adam und Eva. Das hat die Sünde mit sich gebracht und sie gibt uns doch immer ähnliche, gleiche Antworten, die sie damals gegeben haben. Also Menschen damals haben die gleiche Antworten, ähnliche Antworten gegeben, wie wir sie heute geben in den verschiedenen Situationen. Natürlich je nachdem, welchen Charakter wir haben. Natürlich je nachdem, wie wir geprägt sind oder wo unsere Vorlieben sind. Aber vom Wesen her ist immer wieder das gleiche Prinzip zu sehen. Wir haben im letzten Kapitel gesehen, wie Jakob nach Israel, wie Jakob nach Ägypten kommt. Und er kam nicht einfach so, sondern er kam mit der Verheißung Gottes. Gott sagt, ich will mit dir sein. Und Jakob beschreibt sein Leben bis dahin in Vers 9, Kapitel 47, Vers 9. Er sagt zu Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Und dann macht er eine Charakterisierung seines Lebens und sagt, wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Also wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft, denn Abraham und Isaac wurden nochmal 40, also ich sage einfach mal grob 40 Jahre älter, als hier der Jakob auch insgesamt wurde. Aber auf jeden Fall, hier war er noch 130 Jahre. 147 Jahre beginnt unser Text, also er war hier 17 Jahre älter. Er lebt aber hier in einer besonderen Situation. Diese besondere Situation ist wichtig, dass wir die auch alle vor Augen haben, denn Gott hatte es so gemacht, dass er durch all das Böse, das die Brüder Josefs angetan haben, auch nach Josefs eigener Erklärung, dafür gesorgt hat, dass das Volk Gottes, das Volk, das er zum Eigentum erwählt hat, erhalten würde im Land der Fremdlingschaft, nämlich in Ägypten. Josef wurde zur rechten Zeit erhoben. Wir haben gesehen, in Kanaan gab es kein Säen und Ernten. Und Jakob muss zu seinen Söhnen sagen, holt uns Korn, damit wir nicht sterben. So schlimm war die Situation und wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wir leben in einer Welt, wo es nicht regnet. Wir leben in einer Welt, wo kein Säen und kein Ernten ist. Und wir wissen genau, wenn es keine Lösung von Gott gibt, werden wir umkommen. Erst sieht man das Vieh sterben, erst sieht man die Pflanzen sterben, dann sieht man das Vieh sterben. Und was im Inneren vor sich geht, das merken wir so ein bisschen im Moment, wo dann die Panik gemacht wird, dass es morgen vielleicht kein Mehl gibt oder kein Gas oder sonstige Dinge fehlen werden. Da merken wir so ein bisschen, wie wir reagieren, wenn diese Dinge uns vor Augen stehen. Das war Jakobs Leben bis da. Das war Jakobs Leben in der letzten Zeit. Und nun hört er von Josef. Josef lebt. Alles ändert sich. Und Josef ruft ihn zu sich. Und es heißt hier, sie kamen nach Ägypten. Und schaut mal, was da steht in Vers 28. Und Jakob lebte noch 17 Jahre im Land Ägypten. Und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen 147 Jahre. 17 Jahre Wohlstand. 17 Jahre Versorgung. Das heißt, Josef versorgt sie 17 Jahre mit allem, was sie brauchen. Sie bekommen das Beste des Landes aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Josef, um Josefs Willen. Pharao selbst bietet es ihnen an. Josef sorgt dafür, dass sie das bekommen, sodass sie wirklich eine Zeit des Überflusses haben. Das heißt hier, sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Sie nahmen es in Besitz, waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Sie kommen hier mit 70 Leuten an. Wir wissen, dass sie nach 430 Jahren mit 2-3 Millionen aus Ägypten herausziehen oder noch mehr. Also sie hatten wirklich eine Zeit der großen Fruchtbarkeit. Aber jetzt lebten sie in einer Zeit der hohen Sicherheit. Eine Zeit, wo sie nicht wie in Kanaan immer die feindlichen Völker fürchten müssten. Wir wissen, wie viele Widrigkeiten sie in Kanaan hatten. Wir wissen das von Abraham und Isaac. Wir wissen, bei Sichem musste Jakob damit rechnen, dass er mit seiner ganzen Familie ausgerottet wird. All diese Dinge kennen wir aus der Vergangenheit. Aus dem Lande Kanaan. Hier lebt er in Sicherheit, kann sich ausbreiten. Der zweite Mann des Landes ist für sie. Durch ihn ist ganz Pharao, ist der Pharao für sie. Alles ist für sie. Das heißt, sie haben ein sicheres, gutes Leben in Ägypten. Diese Perspektive vor Augen hilft uns, den Text zu verstehen. Warum? Weil, wenn wir diese Situationen sehen und uns selbst in solche Situationen sehen würden, dann wissen wir, was das mit uns macht. Welche Neigungen dann in unserem Herzen stehen und sind. Welche Hoffnungen, welche Erwartungen wir stellen und so weiter. Und angesichts dessen, wie wir geneigt sind zu reagieren, fällt das auf, was hier Jakob tut. Erstens, er will in Kanaan begraben werden. Und er sagt es dem Josef, Es heißt hier, er holt seinen Sohn Josef und sagt, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue, begrabe mich doch ja nicht in Ägypten. Er hätte ja sagen können, als Vermächtnis, Josef, ich möchte in Kanaan begraben werden, Punkt. Letzter Wunsch, fertig. Nein, er macht etwas sehr Entscheidendes. Er tut so, als müsste das sichergestellt, nicht nur er tut so, er will es sichergestellt haben. Das ist ihm so wichtig, dass er Josef schwören lässt. Das war nämlich eine Form des Eides. Ja? Er legt seine Hand unter seine Hüfte. Wir kennen das vom Knecht Abrahams, der auch bei Abraham so schwören muss, dass er Isaak eine Frau holt und keine andere Frau als die, die Gott bestimmt hatte, holt aus dem Land seiner Verwandtschaft. Das sehen wir hier wiederholt. Er lässt also Josef schwören, nicht weil er Josef nicht vertraut, sondern weil es ihm so wichtig war, dass dies auch wirklich umgesetzt wird, bindet er Josef, er bindet Josefs Gewissen, ihn ja nach Ägypten zu bringen. Und das tut er auch, der Josef tut es. Er sagt, begrabe mich ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er sprach, so schwöre mir, da schwor er ihm. Er soll es also schwören. Was will denn Jakob im Grab von Abraham und Isaak? Er ist doch tot. Wenn wir überlegen, ob wir zu einer Beerdigung gehen, dann haben wir uns angewöhnt, die Frage zu stellen, brauchen die Lebenden das? Warum? Der Tote hat nichts davon. Dem nehmen wir nichts und dem geben wir auch nichts, wenn er tot im Grab liegt. Die Lebenden schon. Die werden dadurch oft getröstet. Man kann sie ermutigen. Man kann seine Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Das heißt, die Lebenden sind entscheidend. Warum will Jakob also hier bei Abraham und Isaak begraben werden? Abraham und Isaak nützte das nichts. Jakob auch nicht. Aber schaut, genau das war seine Botschaft. Das war sein Gedanke. Er wollte seine Identifikation, seine Einheit mit Abraham und Isaak hier ganz klar proklamieren. Er wollte sagen, da gehöre ich hin. Das sind meine Väter. Wir denken aber jetzt an die natürliche Abstammung, aber wir wissen aus dem nächsten Kapitel, wir werden es gleich sehen, dass es ihm nicht um die natürliche Abstammung ging, sondern es ging um den Segen, den Abraham und Isaak empfangen hatten und den er auch empfangen hatten. Also es ging ihm um die Proklamation einer Identifikation. Das heißt, er proklamierte, dass er sich zum Segen Abrahams und Isaaks stellt und damit zum Segen, den Gott auch ihm, Jakob, gegeben hat. Das nächste Kapitel macht es deutlich. Und so möchte er von Josef in dieser Situation des Wohlstands, des Überflusses, des Gedeihens seiner Kinder eins zum Ausdruck bringen, eins sagen. Ich erwähle die Verheißung. Ich erwähle die Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Ich erwähle das, was Gott uns gegeben hat, was Gott Abraham und Isaak gegeben hat und nicht das, was Ägypten mir bietet. Dass es ihm so wichtig war, zeigt, dass er Josef schwören lässt, erstens. Zweitens, als Josef geschworen hat, betet er an. Er betet an. Er sieht darin Gottes Fürsorge. Er sieht darin Gottes Bestätigung. Er sagt, Herr, du hast garantiert, dass ich Teilhaber dieser Verheißung bin und dass ich das auch bis zum Lebensende sein darf und dass selbst mein Grab bezeugen darf, dass ich Teilhaber dieser Verheißung bin. So wichtig war es ihm und darum betet er an. Und die Frage, die uns sich stellt, dieser Text uns stellt, ist, wie wichtig sind dir Gottes Verheißungen? Und wie zeigen die Entscheidungen deines Lebens in deiner Familie, im Umgang mit deiner Familie, dass diese Verheißungen Gottes dir wichtiger sind? Wir nennen es mal die Segnung des Himmels, die wichtiger sind als alle Schätze Ägyptens. Nun haben wir als zweites hier aber den Segen an Ephraim und Manasse. Und wir schlagen dazu Hebräer 11 auf, Hebräer 11, Vers 21. Und deswegen habe ich das nochmal betont, weil wir sehen im Hebräerbrief, dass er diese beiden Ereignisse zu einem Ereignis zusammenknüpft und zeigt uns im Hebräer, dass da sind ja die Glaubenshelden, wir nennen das Glaubenshelden, aber wir müssen eher sagen, die Überwinder des Glaubens, weil Gott es war, der sie zu Überwindern des Glaubens machte. Aber wo diese Überwinder des Glaubens uns dargestellt werden, um uns anzuspornen, im Glauben zu überwinden. Schaut, da heißt es in Vers 21, durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs. Und jetzt steht, und betete an, auf seinen Stab gestützt. Er zeigt also die Anbetung des Abschnitts, den wir gerade hatten, und den Segen an die Söhne Josefs als ein Werk des Glaubens im Leben Jakobs. Sie bilden, sagt er, eine Einheit. Ich möchte in Ägypten begraben werden, ich möchte in Kanaan begraben werden, im Land meiner Väter, und ich segne Ephraim und Manasse, beides den Glauben. Auf Josef bezogen sehen wir dann, was der Inhalt seines Glaubens war, denn es heißt Vers 22, durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Merkt ihr? In gleicher Weise auch Josef folgte seinem Vater, dem Vorbild seines Vaters, und uns wird gesagt, Glaube war es, der ihn dazu brachte, Anordnungen zu schaffen, dass er auf jeden Fall mitgenommen wird ins Land Kanaan. Jetzt gehen wir auf das zweite Ereignis des Glaubens. Wir haben also gesehen, durch Glauben verwarf Jakob das Erbteil, die Sicherheit in Ägypten und wollte bekunden, dass er sich zu der Verheißung stellt, zu der Verheißung des Gottes Abrahams, des Gottes Isaaks und dann auch des Gottes Jakobs. Er lässt also die beiden Söhne Josefs kommen. Josef wird gesagt, also der Vater liegt im Sterben, und Josef macht sich auf, um seinen Vater zu besuchen mit seinen Söhnen Manasse und Ephraim. Und das Erste, was Jakob macht, ist, erinnert Josef an Gottes Verheißung. Die Kluft oder die Spannung zwischen dem, was hier passiert, noch mal deutlicher. Jakob war ja mit seiner Familie nach Gosen gekommen, er lebte da unter der Fürsorge Josefs. Josef aber war der zweite Mann von Ägypten. Josef war Herrscher über das Land, so nennen ihn seine Brüder. Josef war sozusagen die Karriereleiter bis an die Spitze hinaufgeklettert, würden wir das heute so beschreiben. Und seine Söhne hatten alle Möglichkeiten, Minister, Staatsminister des Landes Ägypten zu werden. Josef hatte Zugriff zu allen Schatzkammern, verwaltete alle Mächtigen im Land. Jedes Knie musste sich vor Josef beugen. Pharao selbst hat gesagt, ohne dich darf niemand seine Hand oder seinen Fuß bewegen. Das war Josefs Situation in Ägypten. Und dieser Josef kommt nun zu Jakob. Und was Jakob hier macht, ist, er sagt, schau, du hast, ich stelle das mal wieder ein bisschen in den Kontrast, Er sagt nicht, er erinnert ihn nicht an das, was er in Ägypten hat. Aber er stellt dem Josef, der hier der Führer, der Herrscher von Ägypten ist, der praktische Führer, der Herrscher von Ägypten, der die Entscheidungen trifft, er stellt dem, der hier seine Söhne bringt, etwas ganz Entscheidendes gegenüber. Er sagt, der Herr, Gott der Allmächtige, Gott der Allmächtige, Al-El-Shaddai, erschien mir in Luz im Land Kanaan und segnete mich. Und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einer Menge von Völkern machen. Und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben. Und es ist offensichtlich, er redet hier nicht von Ägypten, sondern vom Lande Kanaan. Kanaan war ausgehungert. Kanaan war nicht das Herrschaftsgebiet von Josef, obwohl Ägypten alles beherrschte in dem Sinn. Aber das war das, was Gott ihm verheißen hat. Und dann sagt er, weil Gott mir das verheißen hat, Vers 5, so sollen nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören, wie Ruben und Simeon. Wie Ruben und Simeon zeigen, dass er beide Söhne als seine eigenen Söhne betrachten will, und zwar nicht einfach nur irgendwie in einer Reihenfolge, sondern nimmt die ersten beiden Söhne und sagt, Ephraim und Manasse sind gleich wie meine ersten Söhne. Diese Stellung sollen sie haben. So will ich sie annehmen. Er nimmt also die Söhne des Herrschers von Ägypten zu eigenen Söhnen an, und wir sehen offensichtlich, dass Josef dem zustimmt. Und er sagt, sie sollen meine Söhne sein. Josef hatte eine ägyptische Frau. Manasse und Ephraim waren halb Ägypter. Sie waren ihr Lebtag lang in Ägypten aufgewachsen. Offensichtlich kannte ihr Vater sie kaum. Er war kurzsichtig, heißt es. Er konnte sie nicht mal sehen. Er sagte, bringe sie zu mir. Also er fragt erst, wer sind diese? Josef erklärt, wer diese sind. Es sind meine Söhne, die mir Gott hier geschenkt hat. Und dann sagt er, bringe sie zu mir, dass ich sie segne. Er war kurzsichtig, er konnte also nicht sehen, wer der Stärkere, wer der Hübschere war. Dann küsst er sie und umarmt sie. Und dann betet er es mal an. Er dankt Gott, er sagt, Gott hat mehr getan, als ich erwartet habe. Gott hat das getan, was ich nicht mal zu bitten gewagt habe. Das ist das Besondere. Gott sagt, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Aber Jakob sagt, weit über meine Erwartungen hat Gott an mir gehandelt. Nun siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Josef betet an, dann bringt er die Söhne Ephraim und Manasse, und auch hier die Geschichte ist eindrücklich. Josef macht nichts einfach so aus Zufall, er wusste, was es bedeutete, dass der Vater sie segnen würde. Und bedacht brachte er Manasse an die rechte Jakobs und Ephraim an die linke Jakobs, denn Manasse war der Ältere. Jakob wusste, was Josef tun würde, weil das Teil der Kultur war, und kreuzt seine Arme, geleitet durch den Heiligen Geist, und legt die rechte auf Ephraim und die linke auf Manasse. Diese Handlung Jakobs war nicht ohne eine persönliche Geschichte. Wir hätten sagen können, Jakob war doch selbst gebrandmarkt. Was war denn mit dem Segen an Esau und an Jakob? Was war da alles in seinem, wie sehr bestimmte das sein Leben? Wie war er durch das, wie war er durch diese Situation, wie war sein ganzes Leben durch diese Situation bestimmt? Deswegen kochte er die Linsensuppe, deswegen betrog er seinen Bruder, deswegen musste er nach Laban fliehen, deswegen war doch seine ganze Geschichte so entstanden. Aber wir merken, all das bestimmt ihn hier nicht, sondern nur der Glaube. Er wusste, was Gott bestimmt hat. Wir sehen einen blinden Jakob, dessen innere Augen sehen. Hebräer sagt, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau. Wir merken, das war mit Anfechtungen verbunden. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass Isaak sich dann vor Gott beugt und dem Jakob dann noch freiwillig den Segen gibt, den Gott für ihn verordnet hat. Auch wenn er sich erst weigerte. Aber hier, Jakob, von Anfang an sieht er klar, kreuzt seine Arme. Josef wehrt ihm. Es will uns nur sagen, ich denke mal, es will nicht so sehr sagen, wie dass Josef hier aktiv sich wehrt, um den Widerstand Josefs zu sehen, sondern zu zeigen, dass selbst als Josef das nicht versteht und das Natürliche ändern will, Jakob aus Glauben so entschlossen ist, dass er dem zweiten Herrscher von Ägypten und welche Ehrfurcht er ihm gab, obwohl er Sohn war, wird uns gezeigt im Kapitel, dass er trotzdem festhielt und sagt, nein, Gott hat es anders bestimmt. Nein, Gott hat es anders bestimmt. Und er segnet den Ephraim mit dem Segen des Erstgeborenen und den Manasseh mit dem Segen des Zweitgeborenen. Es wird uns gar nicht kein großer Unterschied gegeben, sondern es wird uns nur gesagt, dass Ephraim größer sein wird als Manasseh. Und Mose wiederholt es dann im fünften Buch Mose und zeigt uns, dass Ephraim Zehntausende hat und Manasseh Tausende. Nämlich genau das, was später auch zwischen Saul und David ausgerufen wurde. Gott hat es so bestimmt. Er beugt sich also unter dem Willen Gottes. Er nimmt diese beiden Söhne als seine eigenen Söhne an und er gibt ihnen die Verheißung. Wir sehen hier Jakob als ein Mann des Segens. Jakob wurde Israel. Israel heißt Gottes. Jakob heißt Betrüger. Israel heißt Gottes Streiter. Wir sehen einen Jakob, der Gottes Sache führt. Einen Jakob, der gereift wurde, der gereift ist. Einen Jakob, der im Alter, wo er äußerlich blind war, schwach ans Bett gefesselt ist. Ein Jakob, der geistlich sieht. Und der seinen Kindern und seinen Kindeskindern eine geistliche Perspektive gibt. Einen Blick auf das, worauf es ankommt, nämlich auf die Verheißungen, auf Gottes Verheißungen. Und schaut, was er hier weitergibt. Er segnet nicht einfach so, sondern er zeigt, was die Grundlage seines Segens ist. Das ist der Vers 15. Und er segnete Josef und sprach. Also er segnet die zwei Söhne, legt die Hände auf seine zwei Söhne. Aber es sind ja die Söhne Josefs. Und damit war es der Segen, der über Josef kam. Und Josef sah das so. Josef sah hier keine Konkurrenz. Josef dachte nicht, oh, mich als Sohn hat er übergangen und segnet meine Söhne. Nein, Josef freute sich offensichtlich über das, was der Vater hier tat. Außer, dass er Schwierigkeiten hatte mit den gekreuzten Armen. Aber er sagt, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben. Merkt ihr, von wem er segnet? Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt. Haben. Dann der Gott, der mir Hirte gewesen ist. Das ist das hebräische Wort. Er selbst beschreibt sein Hirte sein dem Laban gegenüber als eine Arbeit, die er gut kannte. Er war Experte im Hirtesein. Und dieser Experte im Hirtesein, der die Mühe und die Opfer des Hirtenseins kennt, zeigt er, dass er wusste, dass er einen Hirten hatte. 1. Mose 31, Vers 40. Am Tag verschmachtete ich vor Hitze, in der Nacht vor Frost. Der Schlaf floh vor meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient. 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Schafe und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Achso, vorher noch. Diese 20 Jahre, Vers 38, diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Mutter Schaf und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Ich musste es ersetzen. Du hast es von meiner Hand gefordert. Natürlich war das hier die Auseinandersetzung mit Laban, weil Laban ein strenger, wie soll ich sagen, ein ungerechter Gebieter war. Aber da Jakob wusste, was es bedeutete, Hirte zu sein. Er wusste, was es bedeutet, Leid zu tragen, Hunger zu haben. Er wusste, was das Opfer des Hirteseins mit sich brachte, Tag und Nacht zu wachen und sich um die Schafe zu kümmern. Und schaut, was er sagt. Der Gott, der mein Hirte war. Der Herr ist mein Hirte. Der Gott, der mein Hirte war. Und dann der Engel. Oh, ich glaube, ich habe das Kapitel. Genau. Und der Engel, seitdem ich bin bis zu diesem Tag, seitdem ich bin bis zu diesem Tag, er sieht die Fürsorge Gottes von seiner Geburt bis zu dem Tag, wo er stirbt und sagt, Gott war mein Hirte. Der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen. Hier spricht er von dem Engel oder der Engel, der mich erlöst hat, wahrscheinlich von dem Herrn Jesus Christus. Aber das Wort, was er braucht, der mich erlöst hat, er sieht ihn als Erlöser. Der hat mich erlöst. Aus allem Bösen. Dieser Gott, der mein Retter ist, würden wir sagen, der segne die Knaben. Und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Schaut, er gibt den Söhnen Josefs den Segen des Gottes, der ihm die Verheißung gegeben hat und der in seinem Leben gehandelt hat. Die Zeit läuft uns von. Was glauben? Wir holen uns nochmal zurück, was wir am Anfang gesagt hatten. Hätten diese Kinder nicht Karriere machen können? Hatten sie nicht alle Voraussetzungen, um Karriere in Ägypten zu machen? Warum gibt ihnen eine Verheißung im Lande Kanaan, das ihnen nicht gehörte? Er musste aus Kanaan weggehen, weil Hungersnot in Kanaan herrschte. Er wusste gar nicht, wie er zurückkommt. Wie das Volk zurückkommen würde. Aber was hatte er? Er hatte das Wort Gottes, er hatte die Verheißung Gottes. Und er wusste, dieser Gott hat mich geleitet, dieser Gott hat mich errettet, dieser Gott ist in meinem Leben gewesen, im Leben Abrahams und Isaaks. Und besser, das Beste, was ich meinen Söhnen und meinen Enkeln geben kann, ist die Verheißung dieses Gottes, den Segen dieses Gottes. Ägypten ist nichts, Ägypten ist nichts, Ägypten ist Müll im Vergleich zu dem Segen des allmächtigen Gottes. Er wusste, darauf kommt es an und nicht auf Karriere und nicht auf Erfolg und nicht auf den Zugriff zu den Quellen dieser Welt, sondern auf den Himmel offen, darauf, dass der Himmel offen ist und Gott ihr Gott ist. Das war entscheidend. Und damit sehen wir die Bedeutung von dieser Geschichte, die Tragweite dessen, was Jakob hier macht. Er sagt, meine Enkel, ich kenne euch nicht. Ich nehme euch nicht an, weil ihr so clever seid, weil ihr so smart seid, weil ihr so schön ausseht, sondern ich nehme euch an aufgrund der Verheißung. Er sah Gottes Handeln im Leben. Und er macht den Unterschied. Warum? Weil er Gott sah, der hier seinen Willen offenbarte. Und er nahm die Söhne auf, diese halben Ägypter, diese Heiden, nahmen das Volk der Hirten auf. Und das ist nochmal etwas Besonderes. Ja, er sagt, die Hirten waren nichts in Ägypten. Sie waren verworfen, verachtet. Ephraim und Manasse hatten das Vorrecht, im Palast des Königs zu sein. Sie brauchten nicht die Verachtung des Hirten zu haben. Und schaut, Josef und Ephraim und Manasse offensichtlich, sie wehren sich nicht dagegen. Im Gegenteil, sie identifizieren sich damit. Die Geschichte zeigt es ja. Sie erwählen das verachtete Volk des Hirten, zu den, zum verachteten Volk der Hirten zu gehören, als dass sie Teil der Ägypter wären. Das wird uns ausgedrückt im Hebräerbrief. Und wir können sagen, das, was über Mose steht, war genau das, was hier was uns gezeigt wird an Jakob, an Josef, an Ephraim und Manasse. Ich will es euch nochmal lesen. Und dann kommen wir auch zur Anwendung. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volke Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung. Hier sind die, die Zugriff haben auf die ganzen Schätze Ägyptens. Josef verwaltete sie. Und er sah, dass es ein größeres Vorrecht ist, Teilhaber der Verheißung zu sein. Kinder des Gottes Abrahams und Isaaks und Jakobs. Das ist eine gute Erinnerung für uns als Eltern. Oder dieses Ereignis stellt uns als Eltern die Frage, was geben wir unseren Kindern? Welches Wertesystem geben wir unseren Kindern weiter? Dass ihr gute Noten bringt, dass ihr einen guten Beruf macht, dass ihr Erfolg habt in diesem Land, dass ihr angesehen seid, super Stellung in der Wirtschaft habt, ein gutes Einkommen habt, dass ihr einen guten Studienplatz habt. Oder erleben sie von uns, dass es uns wichtiger ist, dass sie Teilhaber der Verheißung sind, dass sie für Gott leben mit all ihren Gaben. Das spricht nicht gegen das Studium, aber dass alles, was sie tun, ein Ziel hat, Gott zu dienen, für Gott zu leben, den Segen des Herrn zu haben. Bringt das, was wir unseren Kindern geben, sagt es ihnen, hey, bedenke, du bist Fremdling und Nichtbürger hier und du hast etwas, was wichtiger ist als einen guten Studienplatz, nämlich, dass du ein Erbe des Himmels bist, dass du eine Stadt hast, auf deren Baumeister Gott ist. Erwähle dir, was willst du haben? Die Segnungen der Anerkennung in deiner Klasse, die Segnungen der Anerkennung im Berufsleben, die Segnungen der Anerkennung durch Reichtum, durch Wohlstand, durch Karriere, durch Macht, die du in der Firma hast oder sonst was, oder den Segen, dass Gott mit dir ist, selbst dann, wenn du verachtet bist und zum Volk der Schafhirten gehörst, die da eben verachtet waren. Und seht, was Jakob hier machte, ist in einer Welt, wo das galt, was Ägypten als wertvoll ansah, in dieser Welt segnete er die Söhne, dass sie erwählten, was verachtet ist. Und das ist, was bei Mose gesagt wird, die Schmach des Christus war für ihn größerer Reichtum als alle Schätze in Ägypten. Nun, ich kann es allgemein sagen, aber schaut, wie viele Entscheidungen im Alltag muss ich treffen und durch diese Entscheidungen im Alltag vermittle ich ein Wertesystem. Auch Jakob hatte solche Zeiten, wir wissen das. Und es ermutigt uns auch, denn was hat Jakob früher gemacht? Früher entschied er sich, bei sichem zu wohnen und ein Landstück zu kaufen und sich dort niederzulassen. Wie viel Elend brachte er über seine Familie, über Diener, über sich selbst. Warum? Weil er da erwählte, sich die Sicherheit im Besitz dieser Welt und dieser Erde zu haben. Und was wäre fast passiert, hätte Gott nicht eingegriffen, hätte er sich mit den Völkern des Landes vermischt und hätte seine Verheißung verkauft. Schaut, auch wir sind in der gleichen Versuchung wie Jakob, aber hier bei seinem Tod ist seine Perspektive klar. Er sieht im Glauben auf die Verheißung und er zeigt seinen Kindern und Kindeskindern, worauf es ankommt, nämlich diese Verheißung zu haben. Und es fordert uns heraus, unser Leben zu bedenken, was vermitteln wir unseren Kindern? Jemand hat es, ich glaube, der Andrew Murray hat es so schön gesagt mit der Geschichte von Noah. Noah baute die Arche und alle Jahr und viele Jahre seines Lebens baute er Tag für Tag an seine Arche, an die Arche. Warum? Die Arche war bestimmt zur Rettung seines Hauses. Und die Söhne hätten sagen sollen, Vater, warum bauen wir nicht ein größeres Haus, sondern wir bauen dieses Schiff hier auf dem Berg? Warum sehen wir nicht mehr Land? Warum besehen wir nicht mehr Land, damit wir eine größere Ernte haben, sondern bauen dieses dumme Schiff hier auf dem Berg? Noah war entschlossen, zur Rettung seines Hauses zu arbeiten, bis Gott kam und das Gericht kam. Aber genau deswegen errettete er seine Söhne von der Flut. Und was für ein schönes Bild. Seine Entscheidungen waren Entscheidungen des Heils, der Rettung für seine Familie, für sein Haus. Es ist gut, wir können das weiter anwenden für die Kinder. Schaut, Kinder, Josefs Entschluss, Ephraim und Manasse. Sie entschlossen sich, mit dem Volke Gottes zu sein. Sie entschlossen sich, Teilhaber der Gemeinschaft der Kinder Gottes zu sein, die die Verheißung haben, obwohl Ägypten ihnen offen stand, obwohl Ägypten für sie ein Sprungbrett war zu allem Reichtum, zu allem Erfolg, zu allen Segnungen dieser Welt. Sie entschlossen sich, von diesem alten Mann, der im Sterben lag, der nur ein Schafhirte war, adoptiert zu werden und als seine Söhne angenommen zu werden, damit sie den Segen eines Landes haben, das sie nicht sehen konnten, in dem sie noch nie waren, der aber die Verheißung Gottes hatte. Genau darum geht es. Auch heute musst du Auch heute geht es darum, dass ich meinen Glauben, meine Entscheidungen entweder auf Gottes Verheißungen setze und die Segnungen des Himmels oder aber Entscheidungen treffe, um den Nutzen in dieser Zeit und in diesem Leben zu haben. Wir haben gelesen von Moses Eltern, es wird von ihnen gesagt, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Was ließ ihn das Gebot des Königs, ließ sie das Gebot des Königs nicht fürchten? Der Glaube. Liebe Eltern, was haben wir unseren Kindern gesagt? Wenn wir bei Corona dachten, Hauptsache ich lebe länger, Hauptsache ich sterbe nicht, statt ihnen zu sagen, Hauptsache für den Herrn zu leben und für den Herrn zu sterben. Schaut, darum geht es. Das muss unsere Botschaft sein, die Botschaft des Glaubens. Er fürchtete das Gebot des Königs nicht. Wenn nun die Regierung etwas verbietet, was gegen das Evangelium ist, was uns dazu treibt, Kompromisse zu machen in der Anbetung Gottes, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, den Segen des allmächtigen Gottes zu haben. Und damit wird dieses Kapitel ein sehr entscheidendes Kapitel für uns. Es zeigt uns, wie herrlich das Leben des Glaubens ist, aber auch welche Früchte das Leben des Glaubens trägt, was es bedeutet, im Glauben zu leben und wie sich das auswirkt auf uns, auf unsere Entscheidungen bezüglich unserer Kinder und unserer Kindeskinder. Aber es wäre zu wenig, hier stehen zu bleiben. Schaut, das Besondere ist, dass Jakob diese Halbheiden, ich nenne es mal so, als Söhne adoptiert. Und er zeigt uns, dass Gott in Christus uns zu Söhnen und Erben gemacht hat, adoptiert, zu seinen Kindern gemacht, gleich Christus, um mit Christus zu erben. Paulus sagt es sehr schön im Römerbrief. Er sagt, Vers 14, Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Merken wir, hier ist 1. Mose 48. Ich nehme diese beiden Söhne als meine Söhne an, wie Ruben und Simeon. Und wie alle sie so etwas erben, so sollen sie erben, jeder Einzelne. Das doppelte Erbteil bekam Josef. Durch seine beiden Söhne. Sie beiden Söhne erbten gleich allen anderen Söhnen Jakobs. Und genau das wird uns hier gesagt. Gott nimmt seine Kinder als Erben an. Und sie sind Erben mit Christus. Gottes Erben. Miterben des Christus. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Er sagt, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Die Bibel denkt nicht so und sagt, wenn du mitleidest, dann hast du das verdient, das Erbe. Sondern er sagt, es wird sich darin zeigen, dass du ein Erbe Gottes bist, dass du dich mit Christus lieber identifizierst, als mit allen Vorrechten dieser Welt. Dass du sagst, ja, ich gehöre zu Christus, ich bin Bruder Christi. Er schämt sich nicht, mein Bruder zu sein. Ich will sein Bruder sein. Im Leiden und im Sterben. Wie herrlich ist das ausgedrückt bei Paulus in Philipper 3. Er sagt, ich möchte Anteil haben an der Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich ihm gleichgestaltet werde. Hebräerbrief sagt, er schämt sich nicht, uns Bruder zu nennen und teilt mit uns das Erbteil, das er empfangen hat, sodass wir Miterben des Christus sind zum Ruhm seiner Herrlichkeit. Ja, er hat bestimmt, dass wir durch diese Zeit gehen und Mitteilhaber seiner Schmach sind und Mitteilhaber seiner Verwerfung, so wie die Ägypter das Volk der Viehhirten verwarf, so werden die Teilhaber Christi verworfen werden, wie er verworfen wurde. Aber es ist ihr Vorrecht. Es ist ihr Segen. Es ist der Ruhm über sie, dass sie die Verheißung haben, weil der Name Jesu über sie ausgerufen wurde. Schaut, deswegen freuten sich Paulus und Petrus, dass sie für Christus leiden durften. Deswegen freute sich die erste Gemeinde, wenn man an ihnen Christus erkannte. Sie sahen, Gott hat sie gewürdigt. Gott hat sie gewürdigt, den Namen Jesu zu tragen. Den Namen Jesu zu tragen. Auch wir müssen zurückkommen zur wahren biblischen Freude. Die Freude, die darin liegt, die Verheißung zu haben. So dass wir nach dem trachten, was droben ist, wo Christus ist. Und dass unsere größte Ehre ist, wenn diese Welt uns mit Christus identifiziert, selbst wenn sie uns hasst. Und selbst wenn sie uns verachtet. Und selbst wenn sie Leid über uns bringt. All das haben sie über Christus auch gebracht. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich sollte weiterlesen, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das, was der Herr uns zumutet, ist nichts im Vergleich zu das, zu dem, was uns erwartet. Die Segnungen der Verheißung übertreffen bei weitem alles, was wir uns heute vorstellen oder begreifen. Die Segnungen der Erlösung sind so viel größer, dass wenn wir hineingehen in Gottes Herrlichkeit, wir mit Jakob sagen werden, ich bekomme Dinge, um die ich nicht mal zu bitten gewagt hätte. Und Paulus sagt es im Epheser 3, dem aber, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erflehen. Das ist unser Gott. Dieser Gott ist der Gott seines Volkes, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, ist der Gott des Herrn Jesus Christus und der Gott aller, die an Jesus Christus hängen. Glaubst du an den Herrn Jesus? Bist du Teil dieser Verheißung? Gehörst du zu seiner Familie? Das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste in diesem Leben ist, zu seiner Familie zu gehören. Und dann strömen alle Segnungen von Christus zu allen seinen Kindern. Amen. Lass uns stille werden zum Gebet. O Herr, so kommen wir zu dir und bitten dich, dass das Licht deines Wortes in unser Leben hineinscheint. Wir bitten dich, dass du deinem Volk Umkehr gibst und Buße, eine Sinnesänderung bezüglich des Wertesystems und all dem, was unser Leben prägt und bestimmt. O Herr, wir bitten dich, dass du denen die Umkehr schenkst, die den Sinn und die Erfüllung in dieser Zeit suchen und deine Verheißung nicht haben. Gib, dass wir als deine Kinder ein klares Evangelium predigen, mit unseren Worten, aber auch mit unseren Entscheidungen. O Herr, erbarme dich über uns als Eltern. Erbarme dich, dass wir rechte Lehrer sind. Erbarme dich über unsere Kinder, dass sie rechte Entscheidungen treffen. Erbarme dich über unsere Kindeskinder, dass auch sie lernen, dich zu fürchten und dass du, o Gott, ihr Gott bist und deinen Namen über sie ausrufst. Herr, in all diesen Dingen sind wir so abhängig von dir und brauchen deinen mächtigen Arm, dein Eingreifen, die Erleuchtung deines Heiligen Geistes, das Heranbringen deines Wortes. Vor allem bitten wir dich, zeige uns Jesus. Zeige uns die Herrlichkeit seiner Erniedrigung, seines Todes, des Vorrechts, das wir in ihm haben, des Reichtums der Segnungen, die du uns in ihm gegeben hast. Öffne unsere Augen dafür, damit all das, was diese Welt zu bieten hat, für uns blass und nichtig wird. Herr, segne uns mit einem Leben, das dir hingegeben ist, das für dich gelebt ist. Segne uns und unsere Kinder und unsere Kindeskinder daran. Um Christi willen bitten wir dies. Amen.